Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. In Berlin soll bis ins Jahr 2030 niemand mehr wohnungs- und obdachlos sein. Dieses Ziel hat Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linkspartei ausgegeben und dazu ihre Pläne vorgestellt. Die Aufgabe: mindestens 2000 Obdachlose gibt es in der Stadt und knapp 50.000 Wohnungslose, die in Gemeinschaftsunterkünften und betreuten Wohnformen untergebracht sind. Es sind darunter viele Flüchtlinge, aber auch Menschen, die Mietschulden hatten und zwangsgeräumt wurden. Breitenbachs Pläne stoßen auf viel Kritik wegen des Inhalts und wegen des Zeitpunkts der Veröffentlichung. Stichwort hier Abgeordnetenhauswahl. Sabine Müller aus der landespolitischen Redaktion berichtet.
Das, was Elke Breitenbach gleich zu Anfang sagt, ist eigentlich ein Offenbarungseid für eine Frau, die seit fast 5 Jahren Sozialsenatorin ist. Berlin tue zwar viel gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit, gebe in diesem Jahr 338 Millionen Euro dafür aus, sagt die Linkspolitikerin. Aber sie bilanziert,
dass wir trotzdem nicht nachhaltig was verändern konnten.
Housing first, zuerst die Wohnung. Das solle in Zukunft das Leitmotiv der Politik sein, fordert die Senatorin. Die eigenen 4 Wände als Standard statt Unterbringung in Unterkünften. Ein Pilotprojekt dazu sei sehr erfolgreich gewesen, lobt sie. Nur, wo sollen diese Wohnungen herkommen? In einer Stadt, in der Knappheit herrscht und die Mieten immer teurer werden. Unter anderem sollten Grundstücke an soziale Träger vergeben werden, damit dort mit staatlicher Förderung bezahlbarer Wohnraum entsteht. Und für die landeseigenen Wohnungsgesellschaften soll es eine Quote für wohnungs- und obdachlose Menschen geben, wenn neu gebaute oder bestehende Wohnungen vermietet werden, sagt Breitenbach.
Es muss eine politische Entscheidung geben, die eine feste Quote festlegt. Unser Vorschlag ist 10%.
Sie rechnet vor, damit kämen etwa 2000 Wohnungen pro Jahr zusammen. Außerdem will Elke Breitenbach verhindern, dass Menschen überhaupt erst ihre Wohnungen verlieren. Sie fordert Präventionsteams in jedem Bezirk, die als Frühwarnsystem funktionieren und bei drohendem Wohnungsverlust etwa mit Vermietern verhandeln oder anbieten, Mietschulden zu übernehmen. Viele Ideen. Das klingt nach hohen Kosten. Nein, versichert Breitenbach.
Ich sage, es wird nicht teurer.
Denn es kostet viel mehr, die Menschen in Unterkünften unterzubringen, als in einer eigenen Wohnung. Die Reaktionen auf Breitenbachs Masterplan sind sehr kritisch. Die FDP sieht Wahlkampf statt echter Lösungskonzepte. Die Grünen sprechen von längst bekannten Ideen, die nur ein neues Label bekommen hätten. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner ist empört.
23 Tage vor einer Wahl mit einem Masterplan um die Ecke zu kommen, der bis zum 26. September nicht mehr umgesetzt wird, das ist beschämend und einer Sozialsenatorin auch nicht würdig.
Auch inhaltlich übt er Kritik. Viele Obdachlose bräuchten nicht Housing first, sondern vielmehr betreutes Wohnen. Das könne man etwa in ehemaligen Flüchtlingsunterkünften organisieren. Das könnte sich auch die AfD-Spitzenkandidatin Christine Brinker vorstellen. Übergangsweise.
Letztlich ist es auch Aufgabe des Staates, originäre Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass genau dafür der soziale Wohnungsbau stattfindet, um solchen Menschen tatsächlich ein Obdach zu geben.
Die FDP lehnt die Idee strikt ab, dass die landeseigenen Wohnungsgesellschaften 10% ihrer Vermietungen für wohnungs- und obdachlose Menschen reservieren sollen. Auch SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey zeigt sich hier skeptisch. Man müsse an alle denken, die es schwer haben, eine Wohnung zu finden.
Viele haben ja sehnlichst darauf gewartet, endlich wieder in die Clubs gehen zu können und sich dort auszupowern auf der Tanzfläche. Nun ist es wieder soweit. Die Clubs können zu Indoor-Partys rufen. Da gilt aber die 2G-Regel. Das heißt, nur Genesene und Geimpfte dürfen drinnen feiern. Wer einen negativen Test hat, muss draußen bleiben. Erst Anfang der Woche hat ja der Senat erlaubt, dass es wieder losgehen kann. Für viele Clubs sehr kurzfristig und deshalb, sagen wir mal, die Euphorie hält sich in Grenzen, wie Inforadio-Reporterin Jule Keppel in Erfahrung gebracht hat.
Von Null auf Party können nur die wenigsten Berliner Clubs in wenigen Tagen hochschalten. Am Dienstag hatte der Berliner Senat beschlossen, die Clubs dürfen ihre Indoor-Tanzflächen wieder öffnen. Allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Das Go aus der Politik hat die Branche überrascht.
Also ich gehe davon aus, dass viele Clubs erstmal Wochen brauchen, um ihr Programm auf die Beine zu stellen. Viele haben auch noch eine Baustelle im Club tatsächlich, die nicht damit gerechnet haben, dass es so schnell geht.
Lutz Leixenring, der Sprecher der Berliner Clubkommission, klingt nicht euphorisch kurz nach der Tanzfreigabe. Die Stimmung vor der ersten Partynacht fasst er so zusammen.
Ich würde sagen, gemischte Gefühle, weil zum einen möchte man natürlich jetzt wieder loslegen, zum anderen auch nicht gleich Leute ausschließen aus dem Nachtleben.
Die Clubkommission hätte lieber auch negativ Getestete durch die Tür gelassen. Als einer der ersten Clubs nimmt die Wilde Renate am Friedrichshainer Spreeufer kurz vor Mitternacht wieder den Betrieb drinnen auf. Die meisten Frühstarter, wie das Watergate, ziehen erst in der Nacht vom Samstag auf Sonntag nach.
Andere, die jetzt gerade ihre Außenbereiche bespielen, für die geht es schneller, weil die können einfach sozusagen ihre Außenbereiche nach innen verlegen. Aber es wird alles nicht so schnell gehen, wie wir uns das vorstellen.
Für viele war der Vorlauf zu kurz. Auch für den kleinen Downtempo-Club Beate Uwe, eine familiäre Flachbautanzhöhle in der Nähe der Janowitzbrücke. Er macht frühestens in einer Woche wieder auf. Nach anderthalb Jahren ohne Gäste ist das Team um Javid gerade beim Großputz. Spinnweben von den Wänden entfernen, Flusen aus den Ecken holen. Auch der Einbau der neuen Filteranlage hat jede Menge Staub gemacht. Das Beate Uwe muss erstmal wieder auf Betriebstemperatur gebracht werden.
So, dass nächste Woche unsere Gäste sich wieder der alten Gewohnheit wieder hier begeben und wir hoffentlich auch so feiern können wie in der Vergangenheit. Aber dazu kann man auch jeden die Daumen drücken und hoffen, dass das so wie es ist auch so bleibt.
Javids größte Sorge ist, dass die Tanzfreigabe im Herbst wieder kassiert werden könnte. Es wäre ein Albtraum für die Szene, die sich nun zurückkämpft. Die ersten Clubnächte werden anders sein, als Berlin es kannte. Die Partytouristen sind noch nicht wieder da. DJs und DJs aus anderen Ländern planen ihre Termine erst für das kommende Jahr. Berlin darf wieder feiern, aber wie wild wird es?
Ich denke, es wird bestimmt auch wilde Nächte geben in Berlin. Wegen Öffnung, aber die Angst sitzt immer noch im Nacken.
An diesem milden Spätsommerwochenende steigen die meisten Partys ohnehin draußen. Dort können, im Gegensatz zum Indoor-Bereich, auch negativ Getestete die Musik fühlen. Die muss allerdings ab 22 Uhr leiser gedreht werden.
Und für drinnen Berlins regierender Bürgermeister Müller stellt ja aktuell eine Impfmüdigkeit in der Stadt fest und wirbt deshalb für die Angebote, die es bereits gibt, auch die ungewöhnlichen. Anke Michel?
Man kämpfe um jede einzelne Impfung, obwohl es ausreichend Impfstoff und eine gute Infrastruktur gäbe, sagte Müller. Daher müsse Berlin mit kreativen Impfangeboten wie mit der Clubnacht, dem Impfen auf Parkplätzen oder dem Impfen in der S-Bahn unbedingt weitermachen. Mit diesen Angeboten seien in den letzten Wochen rund 50.000 zusätzliche Impfungen ermöglicht worden, so Müller. In Berlin sind gut 60% der Menschen vollständig geimpft. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei fast 84. Besonders unter Jugendlichen steigt die Infektionsrate.
Der Mauerpark im Prenzlauer Berg ist ja ein Hotspot der Partyszene in Berlin. Besonders am Wochenende geht dort die Post ab. Der Park ist dann voll, es wird gefeiert, Musik gemacht, des einen freut, des anderen leid. Denn für die Anwohnerinnen und Anwohner am Park ist der Lärmpegel ja ziemlich unerfreulich. Der Verein Freunde des Mauerparks hat deshalb eine simple, aber sehr effektive Idee umgesetzt, nämlich eine mobile Lärmschutzwand, die Musik nach vorne gut hörbar macht, nach hinten abschirmt. RBB-Reporter Matthias Bartsch war bei der Präsentation dieses sogenannten Akustik-Shells dabei.
Mitten im Mauerpark ist dieses Akustik-Shell aufgebaut. Das kann man sich vorstellen wie ein Iglu zur Hälfte abgeschnitten. Und man hört im Hintergrund die Musik ganz gut. Wo ich jetzt frontal zu diesem Akustik-Shell stehe und jetzt gehe ich dahinter, merkt man schon, dass deutlich schwächer zu hören ist, dass die Band dort spielt, die jetzt gerade hier trommelt und in die Tasten haut. Und jetzt gehe ich wieder nach vorne und dann merkt man doch den Unterschied von der Akustik, wie laut das doch ist dann. Das genau ist auch Sinn der Sache, dass Leute spielen können, hier Musik machen können im Mauerpark, ohne die Anwohner zu stören. Sören Benn, der Bezirksbürgermeister, hat sich das Ganze auch angeschaut. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, absolut. Es scheint zu funktionieren, dass man den Schall wirklich lenken kann. Also hier kann man sehr schön sehen, wie nicht nur Verwaltung Stadt prägt, sondern wie auch Bürgerschaft Stadt prägt und sich auch nicht abspeisen lässt oder damit abfindet, dass man Parks zumacht, sondern die Konflikte ernst nehmen, die Konflikte bearbeiten, aber eben nicht totbefrieden. Das ist sozusagen das Konzept, was wir hier versuchen. Und da spielen die Freunde des Mauerparks, Berlin Street Music, also alle die, die aus der Zivilgesellschaft, aus der Kultur kommen, eigentlich die entscheidende Rolle, weil die sind die Ideengeber, die sind die Inspiratoren, die eigentlichen Innovatoren und wir müssen es dann als Verwaltung lernen, das auch aufzugreifen.
Das Akustik-Shell im Mauerpark in Prenzlauer Berg ist eine tolle Idee, finde ich. Und da merkt man wirklich, dass selbst Party möglich ist, ohne dass Anwohner und Anwohnerinnen gestört werden.
Musik im Park, Ruhe für die Anwohner und Matthias Bartsch über eine mobile Lärmschutzwand im Mauerpark. Hüben und drüben der Oder, in Frankfurt und in Swubice kommt es ja oft zu verbalen und körperlichen Übergriffen auf Menschen, die lesbisch, schwul, bi, transsexuell sind, sowie die queeren Menschen. An diesem Wochenende wollen sie auf sich und ihre Probleme aufmerksam machen. Am Sonntag gibt es nämlich eine sogenannte Pride Parade von Swubice über die Oderbrücke nach Frankfurt. Bei der ersten Veranstaltung dieser Art vor einem Jahr haben rund 1000 Menschen daran teilgenommen. So viele werden auch diesmal erwartet. Carolina Sojelewska hat sich die Vorbereitung angeschaut.
In einem Café in Frankfurt trifft sich das queere deutsch-polnische Orga-Team. Es ist dabei, dem zweiten Frankfurt-Swubitzer LGBTQ-Marsch den letzten Schliff zu verpassen. Den Ort des regelmäßigen Treffens zu nennen, wäre der Community zu gefährlich, weil sie mit verbalen und körperlichen Übergriffen rechnen muss, erklärt Ronja Zimmermann, Studentin aus Frankfurt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass sowohl aus Frankfurt als auch aus Swubice da vielleicht was kommen könnte, weil es Homo- und Transfeindlichkeit in beiden Städten gibt und weil es gewaltbereite rechte Menschen in beiden Städten gibt.
Gegen homophobe Angriffe, aber auch gegen die mangelnde Sichtbarkeit in der Doppelstadt wollen sie protestieren, sagt die Mitorganisatorin.
Und wo man auch einfach mal einen Ort hat, mal durch die Stadt gehen kann, gemeinsam mit ganz vielen anderen Menschen, die genauso sind wie du. Und man einfach sich so anziehen kann, dann wie man möchte, ohne Angst zu haben, direkt angegriffen zu werden, beziehungsweise zu wissen, dass man Solidarität erfahren würde von anderen Menschen, wenn das passiert.
Nikita Filipiak aus Czepin möchte, dass man sie als nicht-binäre Person bezeichnet. Das bedeutet, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen.
Wir protestieren gegen institutionelle Homophobie, zum Beispiel gegen homophobe Aussagen von Politikern. Wir fordern, dass Frankfurt und Swubice Stellung nehmen und zeigen, dass sie offene Städte für alle sind.
Gerade im Südosten von Polen gibt es ganze Gemeinden, die sich vor 2 Jahren als LGBT-freie Zonen erklärt haben. Swubice ist zwar keine davon, aber der Bürgermeister Mariusz Olejniczak hat in diesem Jahr genau wie im vergangenen die Einladung zum Pride nicht angenommen. Seine Begründung: Swubice sei eine sichere Stadt ohne Diskriminierung. Der Pride am Sonntag soll ein Zeichen setzen. Denn schon nach der ersten Parade im vergangenen Jahr gab es spürbare Fortschritte, freut sich Peggy Lose, Journalistin aus Frankfurt.
Der letzte Pride hat auf jeden Fall bewirkt, dass wir präsenter sind in der Doppelstadt, dass VertreterInnen von uns eingeladen wurden zu Fraktionssitzungen.
Jeder kann am Sonntag dabei sein. Der Marsch beginnt mittags und zieht über die Grenzbrücke nach Frankfurt.
Das war der Bericht von Carolina Sojelewska. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.